Hallo und willkommen bei Ofenkäse Crimes, dem True Crime Podcast für Ofenkäse und andere Sünden. Raffi, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen haben uns was gefragt.
Was denn?
Und zwar, ob wir schon mal eine Straftat oder etwas Illegales begangen haben.
Natürlich nicht.
Aber das wäre jetzt deine Chance, auf dieser Plattform jetzt was zu beichten. Möchtest du dich nicht von deinen Sünden reinigen, Raffi?
Ich habe mal so eine Kuchenschaufel aus einer Kneipe geklaut.
Oh, ihr wisst, ich habe eine Vorliebe für Bad Boys.
Bad Boys, Bad Boys, what you gonna do, what you gonna do when they come for you?
Aber Raffi, ich glaube, dann sind wir richtig Bonnie und Clyde. Ich habe nämlich auch schon mal was Illegales gemacht.
Was denn?
Also, ich war so ungefähr 6 Jahre alt und hatte Tafeldienst in der Schule. Und bei uns war das so, es gab eine Geburtstagskiste. Ja, und wenn Kinder in der Grundschule Geburtstag hatten, dann durften die sich halt aus dieser Geburtstagskiste was raussuchen. Und ich wusste, vor mir hat die blöde, ich weiß nicht, nennen sie jetzt mal Jessica Geburtstag, und die wollte sich auch unbedingt das rausnehmen, was ich auch hatte. Ich hatte aber erst 4 Monate danach Geburtstag. Dann hat unser Lehrer uns halt gefragt, wer Tafeldienst machen möchte. Dann habe ich mich gemeldet. Und da musste man halt immer, ja, nachdem die Lehrer raus waren, quasi die Tafel wischen. Habe ich dann auch gemacht und sah dann diese Kiste da stehen, wo das drin war, was ich auch wollte. Das war so ein kleines Schiebeding, wo man so Farben schieben musste.
Oh Mann,
das ist mega cool. Ja, und dann habe ich richtig gemerkt, wie mein schlechtes Gewissen einsetzt. Aber ich habe es mir dann trotzdem da rausgeholt. Weiß, dass ich das freitagsabends dann noch mit im Bett hatte und damit den ganzen Abend gespielt habe. Aber ich hatte keine Freude damit, sodass ich es am nächsten Montagmorgen wieder in die Kiste reingelegt habe und es dann das Mädchen dann legal bekommen hat an ihrem Geburtstag. Ja. Ich habe da bis heute ein sauschlechtes Gewissen. Ja.
Och, ja.
Aber sonst, nö. Würde mir jetzt nicht sagen, ja, mal sowas wie ein Glas. Ich habe mir ein Moskau-Mule-Glas mitgehen lassen.
Ja.
In der Kneipe, sorry.
Aber ich glaube, es gibt viele Leute, die
was mitgehen lassen.
Ja, gerade so aus Kneipen, so Gläser und so.
Ja, ich könnte es mittlerweile auch nicht mehr. Ich habe das auch vielleicht nur so mal so ein Aschenbecher oder Raffi hat auch immer noch ganz schön hier sein Baustellenschild, was du mal als Jugendlicher geklaut hast, hier unter der Couch liegen.
Da war ich Anfang 20 und ich wurde angestiftet davon von meiner besten Freundin.
Von Corinna?
Ja.
Grüße an Corinna, die hatte letztens Geburtstag, wurde 30 und ist eine unserer treuesten Zuhörerinnen. Also viele
genau.
Grüße. Ja, aber ich denke, ihr da draußen seid irgendwie viel weniger interessiert an unserem kleinkriminellen Dasein, sondern vielleicht vielmehr an einem Fall, wie ich ihn heute für euch dabei habe. Ich habe nämlich so ein bisschen rumgesurft im Internet und schaue auch immer ganz viel True Crime Dokus. Und habe dann einen Fall auf YouTube gefunden, der mit The Most Twisted True Crime Case beschrieben wurde. Raffi, was heißt The Most Twisted True Crime Case?
Twisted ist so, ja, so verrückt, abgedreht, aber schon in einem bösartigen Sinne, würde ich sagen.
Genau, ja, hast du eigentlich gut beschrieben.
Ja.
Dann würde ich sagen, Raffi, du darfst jetzt erstmal dein Mikro ausmachen. Ich brauche dich aber nachher nochmal in der Geschichte, für ein paar Bilder zu beschreiben. Und dann würde ich dir jetzt die Geschichte erzählen.
Okay.
New York 1995. Im World Wide Web lernt der damals 25-jährige Stephen Pladel Alyssa Garcia kennen. Obwohl Alyssa erst 15 Jahre alt ist, wird aus der Online-Bekanntschaft eine Beziehung in der Realität. Und so baut Stephen Pladel in New York seine Zelte ab und macht sich auf die 26-stündige Fahrt nach Texas, wo Alyssa bereits auf Stephen wartet. Die Eltern der beiden scheinen kein Problem in der Beziehung des altersungleichen Paares zu sehen. Und so bleiben Alyssa und Stephen ein Paar. 2 Jahre nach dem ersten Treffen erwarten die beiden ihr erstes Kind. Und so erblickt im Januar 1998 Baby Denise das Licht der Welt. Einige Wochen vergehen, bis Alyssa bemerkt, dass Steven der kleinen Denise körperlichen Schaden zufügt. Er kneift das Baby, bis Denise anfängt zu weinen. Eines Tages bekommt Alyssa mit, wie Steven Denise aus dem Kühlschrank holt. Dort hatte er sie über Stunden liegen lassen, bis das Kind fast vollständig unterkühlt war. Noch im gleichen Jahr entscheidet Alyssa schweren Herzens, ihr Baby Denise zur Adoption freizugeben. Sie weiß, das, was Steven ihrer Tochter angetan hat, ist falsch und ist strafbar. Aber trotz der Taten von Steven bleibt die noch selbst sehr jugendliche 17-jährige Alyssa bei Steven und heiratet ihn. Kein Tag vergeht, an dem Alyssa nicht an ihre Tochter Denise denkt. Doch sie weiß, dass ihr Baby nun in besseren Händen ist. Und das ist Denise. Denn diese lebt nun bei einem liebevollen und herzlichen Paar namens Anthony und Kelly Fusco. Die Fuscos leben beide in Dover in New York und benennen Denise um. Von nun an heißt Denise Katie, Katie Fusco. Hier lebt Katie ein harmonisches und gewaltfreies Leben mit ihren Adoptiveltern. Circa 10 Jahre vergehen und Steven und Alyssa entscheiden sich erneut für eine Familienplanung. Alyssa ist in guter Hoffnung, dass es dieses Mal besser funktionieren wird. Schließlich sind die beiden älter und reifer geworden. Und so bekommen die beiden 2007 und 2012 2 weitere Kinder, beides Mädchen. Doch Alyssa merkt schnell, dass Stevens Laune tagesabhängig ist. Später beschreibt sie, dass sie immer wie auf Eierschalen gelaufen ist, um ihn nicht zu verärgern. Denn sonst schlägt Steven Löcher in die Wand oder schreit in seinen Wutausbrüchen so laut, dass ihn alle Nachbarn hören können. Alyssa ist damit konfrontiert, den Lebensunterhalt der Familie allein zu verdienen. Denn Steven schafft es nicht, einen seiner angefangenen Jobs zu behalten. Doch für Katie Fusco, ehemals Denise, hat das Leben sich zum Guten gewendet. Katie ist eine junge Frau geworden. Eine junge Frau mit Stärken und Fähigkeiten, in denen sie von ihren Adoptiveltern unterstützt wird. Katie ist eine aufstrebende Künstlerin, wie sie in ihrem eigenen Blog schreibt. Sie schreibt über sich: Als Kind kopierte ich die alten Zeichnungen meiner Mutter und präsentierte ihr jede Kritzelei, jede Skizze und jedes Bild. In meinen Teenagerjahren habe ich so meine Stimme gefunden. Katie erzählt auch, dass sie an ihrer Highschool für ihre Comics berühmt wurde. Katie sagt: Ein Stift und etwas zum Zeichnen wurde für mich zu einem sicheren Ort. Tinte wurde zu meiner Waffe gegen Regeln und Vorschriften. Katie fügt hinzu, dass Kreativität bedeutet, aus seiner Komfortzone herauszutreten und dass die wichtigste Inspiration für mich Emotionen sind. Menschen, Tiere, sogar Pflanzen, schreibt Katie. Auf ihrer Flickr-Seite schreibt Katie in der Rubrik Über mich ein Gedicht, das sich wie folgt liest: Ich bin naiv, jung und extrem sonderbar. Ich bin ruhig und unbeholfen und irgendwie berechenbar. Aber das sagt noch nicht viel aus, denn manchmal bin ich laut und aufgeschlossen und ziemlich sporadisch. An manchen Tagen liebe ich Indie und an anderen Tagen liebe ich Dubstep. Ich hasse Mainstream und Menschen und den Umgang mit Fremden. Mein Leben ist das Internet und meine Arbeit ist meine Kunst. Mein Verhalten ist das eines 5-Jährigen und ich glaube mehr an Magie als an die Realität. Ich bin ein bisschen verwirrend. Ich denke, das muss man einfach selbst sehen. Nach ihrem Abschluss der Highschool im Juni 2017 bewirbt sich Katie an einer Kunsthochschule. Dort wird die talentierte 18-jährige Katie auch sofort angenommen und soll bald mit dem Studium beginnen. Doch seit einiger Zeit beschäftigt sich Katie immer mehr mit sich selbst. Wie so viele Menschen in diesem Alter möchte sie wissen, wer sie ist, was sie ausmacht, woher sie kommt. Dass Katie adoptiert ist, wurde ihr nie verheimlicht. Und so beschließt Katie, herauszufinden, wer genau ihre biologischen Eltern sind. Es dauert nicht lange, bis Katie die nun in Virginia lebenden Alyssa und Steven Pladdle ausfindig gemacht hat. Auf Facebook schreibt sie den beiden und fragt nach einem Treffen. Alyssa und Steven freuen sich über die Nachricht ihrer erstgeborenen Tochter. Die drei schreiben einige Zeit über den Messenger. Doch irgendwann ist klar, dass Katie näher an ihren biologischen Eltern sein möchte, sie richtig kennenlernen möchte, ohne einen Bildschirm dazwischen. Und so verwirft Katie den Plan des Studiums und beschließt im August 2016, zu ihren leiblichen Eltern nach Virginia zu ziehen. Alyssa, Steven, ihre beiden Töchter und nun auch bei ihnen ihre dritte Tochter, Katie, scheinen sich gut zu verstehen. Steven und Katie scheinen sich sogar sehr gut zu verstehen. Alyssa bemerkt, dass ihr Ehemann sich seit Alyssa da ist, geändert hat. Neuerdings rasiert er sich den Bart, trägt Skinny Jeans und spricht in Jugendjargon. Alyssa wird stutzig, als sie herausfindet, dass Steven bei Katie im Zimmer schläft. Steven auf dem Boden und Katie im Bett. Als Alyssa ihn darauf anspricht, dass dies doch irgendwie komisch sei, reagiert Steven mit einem Wutausbruch. Steven scheint sich nur noch auf Katie zu fokussieren, reagiert nicht mehr auf Alyssas Sorgen. Im November 2017 hat Alyssa schließlich genug. Sie reicht die Scheidung ein. Das Sorgerecht für ihre beiden Kinder teilen sie sich. Aber irgendwie hat Alyssa immer noch so ein komisches Gefühl. Katie und Steven, das stimmt irgendwas nicht. Vater und Tochter scheinen keine normale Beziehung zu führen. Und dieses komische Gefühl bestätigt sich, als Alyssa das Tagebuch ihrer 11-jährigen Tochter im Mai 2017 liest, nachdem diese bei einem Besuchswochenende bei ihrem Vater Steven und ihrer Schwester Katie war. Ja, Raffi, ich lese dir jetzt mal diesen Tagebucheintrag der 11-jährigen Tochter von Alyssa vor.
Ja.
Und zeige dir danach auch mal die Zeichnungen, die in diesem Tagebuch enthalten sind. Und die kannst du dann beschreiben. Okay, also jetzt folgt, was da geschrieben wurde.
Oh Mann, ey.
Ja. Jetzt zeige ich dir schon mal, wie die Schrift aussieht. Das ist vielleicht wirklich, also mir hat das geholfen zu sehen, wie abgefuckt das Ganze ist. Wie so ein kleines Kind das schreibt über ihre Schwester und ihren Vater. Krass. Ja,
also sie, vielleicht kann ich das schon mal beschreiben.
Ja, genau.
Weil sie schreibt das so ein bisschen, wie man spricht.
Genau.
So
really mit ganz really vielen
und, oh mein Gott, in Caps und so. Hier, ja. Terry Pratchett, der Autor, hat das auch ganz viel und sehr kunstvoll in seinen Büchern gemacht. Und man sieht halt direkt, dass das Kind irgendwie verstört war.
Ja, ich lese dir mal vor, was sie da eingetragen hat. Ja? Katie ist schwanger. Dad sagt, sie fühlen sich wie ein Paar. Haben sie sich an dem Abend zu sehr betrunken? Mein Dad ist eine Schlampe. Er ist Satan. Er ist der verdammte Satan. Er wird in die Hölle kommen.
Was zur Hölle?
Aber er wird nicht derjenige sein, der gefoltert wird. Er wird derjenige sein, der die Leute foltert. Das Mädchen schreibt weiter. Moment mal. Wenn er Satan ist und Katie ein Mensch, dann wird das Baby ein halber Dämon sein. Ja, und Raffi, das war das, was sie geschrieben hat. Aber gut, kein Wunder, dass das Kind halt verstört ist. Es geht ja noch weiter. So, und dieses Tagebuch enthält jetzt auch Zeichnungen ihrer schwangeren Schwester oder Stiefmutter. Sie soll sie auch Stiefmutter nennen, sagt ihr Vater. Also der Vater von der leiblichen Tochter.
Ja.
Also Steven ist ja auch der Vater von Katie.
Ja,
okay, man versteht das, ne?
Ja.
Okay. Und genau, dann kannst du jetzt mal dein Handy anmachen. Und da habe ich dir die Zeichnung nämlich geschickt. Und dann kannst du mal beschreiben, wie das in zwei Zeichnungen auf zwei Tagebuchseiten, was da so ist.
Scheiße. Also, das ist eigentlich ganz witzig gemalt. Es sind so zwei Doppelseiten und ihr seht das vielleicht auch auf Instagram. Die erste ist so ein Teufel halt, der und so ha 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 drumrum. Und dann rechts steht, es soll halt die kleine Tochter sein. Und die sagt, stop it, Satan. So, hör auf, Satan.
Ja, das andere kann man nicht so gut lesen.
Da gibt es so eine Tür, auf die sie zuläuft.
Genau.
Ich kann die Schrift nicht so richtig Oops, lesen.
Steht da, und weiter kann man das aber auch nicht lesen. Und darunter steht halt dieses Wait, one second. Ne? Und dann, wenn Papa der Satan ist, ja, dann ist dann.
Und ist so ein Strichmännchen auch mit so Hörnern. Und da steht dann Half Demon drüber.
Genau. Die Bilder.
Und dann auch rechts, das, sorry, da musste ich jetzt wirklich lachen. Sie dann nochmal und dann steht drüber: Me being a smart ass. Also, ja, ich, der ein Klugscheißer ist.
Ja. Hat sie sehr, sehr viel mitbekommen und die beiden haben da anscheinend auch kein Geheimnis draus gemacht. Ja, wie Raffi schon gesagt hat, ihr könnt die Bilder auf Ofenkäse-Crimes auf Instagram unter AE euch auch zum Fall angucken. Ja, und schockiert von den Inhalten des Tagebuchs ihrer Tochter entschließt sich jetzt Alyssa, Steven zur Rede zu stellen. Aber Steven blockt ab. Als Alyssa Steven anrief und fragte, ist Katie mit deinem Baby schwanger? Antwortete er, ich dachte, du weißt das. Wir lieben uns. Woraufhin Alyssa anfing zu schreien und ihn zu verfluchen. Wie konntest du nur? Du bist krank. Sie ist ein Kind. Ja, da müssen wir vielleicht nochmal sagen, als sie sich kennenlernten, war ja Alyssa selbst auch gerade 15 Jahre alt. Alyssa entscheidet sich, die Polizei darüber zu informieren, dass Steven eine sexuelle Beziehung mit seiner leiblichen Tochter führt, ja, die nun ein Kind von ihm erwartet. Und so werden am 31. Mai 2017 die beiden jüngsten Töchter über die Familie interviewt. Katie und Steven werden nicht vernommen und es kommt auch zu keiner Verhaftung. Ja, und so können Katie und Steven, ich würde mal sagen, ihre etwas ungesundere Beziehung weiter fortführen. Im Sommer 2017 entscheiden Katie und Steven zu heiraten. Dafür ziehen die beiden nach Maryland, wo sie bei der Eheschließung angeben, nicht miteinander verwandt zu sein. Und so geht Katie Fusco mit ihrem Vater Steven Pladel am 20. Juli 2017 den Bund der Ehe ein. Raffi, ich zeige dir jetzt noch weitere Bilder von dieser Hochzeit. Und genau, da ist das erste Bild, da stehen Katie und Steven zusammen mit ein paar Leuten in der Szenerie. Aber du kannst das ja mal beschreiben, was du da siehst. Und wer du denkst, wer diese Leute vielleicht sind, die auf dem Bild sind.
Also in dem ersten Bild, also eins muss man sagen, der Steven sieht relativ jung aus für sein Alter.
Ja, ja, da ist er ja auch noch nicht so alt, ne?
Die Katie, ja, sieht aus wie so eine junge Studentin, aber halt so schon noch relativ jung. Hier sieht man das Alter auf jeden Fall mehr an als ihm.
Ja, er hat sich ja auch so jünger rasiert, ne?
Ja, also also er hat dann noch so längere Haare, trägt auch Klamotten, die man jetzt eher zu so einem, ja, Typen in seinen 20ern rechnen würde, als jemand, der...
Was haben die denn an zu ihrer Hochzeit? Haben die normales, also das sollst du vielleicht mal
beschreiben. So, die Hochzeitsfotos, sie hat so ein relativ kurzes Kleid an, schwarzes.
Genau.
Und so Boots. Und er hat so ein Jeanshemd an,
Das ist eher ein bisschen leger gehalten, ne?
Genau. Leger, aber ja.
Was siehst du denn so drumherum? Was ist denn da noch auf dem Bild? Das ist viel interessanter nämlich.
Also
eigentlich.
Das sind noch so ältere Menschen. Sieht so ein bisschen aus, als seien es die Eltern.
Genau, die Leute, die du da auf dem Bild siehst, das sind einmal die Adoptiveltern von der Katie und die Mutter von Steven, also quasi Katies Oma. Ja? Ist doch richtig dann, ne? Ja, genau.
Musst du kurz überlegen.
Ja, weil die haben gedacht, Adoptiveltern, wir können nichts anderes tun, als Katie zu unterstützen.
Oder die Polizei anzurufen.
Ja, die...
Das hätte man auch machen können.
Gut, dann war dann halt happy life da an dem Tag. Kannst du ja nochmal das zweite Bild angucken. Die haben so Bilder von ihrer Hochzeit machen lassen. Die hast du dir eben schon ein bisschen gespoilert, glaube ich. Die darfst du auch nochmal beschreiben.
Ja, sehe ich hier.
Ja, beschreib mal.
Achso, sorry. die stehen an so einem kleinen Weiher. Sind so typische Hochzeitsfotos. July 2nd steht... Ah, July 20th, sorry, steht dabei. Steven und Katie.
Mhm. Katie ist auch, sagen wir mal, hochschwanger.
Oh ja, sieht man da.
Genau, und dann haben sie so mit so einer Schrift quasi so Karten daraus gemacht.
Boah, ist das kaputt, ey.
Jo. Möchtest du wissen, wie es weitergeht? Weil
ja, bitte.
Es ist noch nicht am Höhepunkt angelangt.
Das habe ich mir fast schon gedacht.
Gut. Nur wenige Wochen nach der Vermählung von Katie und Steven wird der gemeinsame Sohn der beiden geboren. Der kleine Bennett kommt gesund auf die Welt. Doch im November 2017 kommt es dann doch auf Drängen Alyssas zu einem Haftbefehl von Katie und Steven. Beide werden festgenommen. DNA-Tests der beiden beweisen, sie sind verwandt. Doch das ist leider noch nicht das Ende dieser Geschichte. Im Jahr 2018 werden Katie und Steven wegen Inzest und Ehebruch dann schließlich verhaftet. Beide werden allerdings auf Kaution freigelassen und ja, haben auch Bewährungsauflagen. Und die Auflage ist, dass die beiden keinerlei Kontakt zueinander haben dürfen. Katie zieht derweil zurück zu ihrer Adoptivfamilie nach Dover. Und Stevens 72-jährige Mutter Grace, auch Gast auf der Hochzeit, wie du ja eben schon mitbekommen hast, bekommt das Sorgerecht für Sohn Bennett. Im April 2018 entscheidet sich dann Katie aber, die Beziehung zu ihrem Vater oder zu ihrem Ehemann, ich weiß jetzt nicht, wie ich es sagen soll, endgültig zu beenden. Und so verstößt Katie auch gegen die gerichtliche Auflage und teilt Steven quasi am Telefon das Ende ihrer Beziehung mit. Steven ist in Rage. Wie kann sie ihn nur verlassen? Wer ist sie, um das überhaupt alleine zu entscheiden? Steven wird das nicht akzeptieren. Katie wird schon sehen, was sie davon hat. Am 11. April fährt Steven zu seiner Mutter Grace. Steven holt seinen Sohn Bennett ab. Er sagt seiner Mutter, sie solle bald die Polizei rufen, da er seinen Sohn und Katie umbringen wird. Gemeinsam mit dem Baby macht er sich wieder zurück auf den Weg zu seinem Haus. Dort wird Steven den kleinen Bennett ersticken und ihn in den Kleiderschrank legen. Doch das genügt nicht. Keiner soll seine Familie haben, wenn er sie nicht haben kann. In einem blauen Minivan fährt Steven die ganze Nacht zu Katies Adoptiveltern. Am frühen Morgen angekommen, wartet Steven vor dem Haus von Katies Adoptiveltern. Als Katie und ihr Adoptivvater Anthony das Haus verlassen und in ein Auto steigen, folgt er den beiden. Er folgt den beiden, als sie von Wingdale nach New Milford fuhren. Als er an einem Stoppschild zwischen den Routen 7 und 55 anhält, schießt Steven auf Katie und Anthony Fusco mit einem Luftgewehr durch die Frontscheibe und tötet beide, bevor er die Waffe auch auf sich selbst richtet. Stevens Mutter, die sich mittlerweile auf die Suche nach ihrem Großenkel und ihrem Sohn macht, rief den Notruf an und erzählt dem Officer, dass ihr Sohn gesagt habe, er habe das Baby, das in ihrer Obhut war, wahrscheinlich getötet. Er habe das Baby tot zurückgelassen. Er sagt mir, ich solle die Polizei anrufen und ich solle am besten nicht zu ihm gehen. Seine Frau hat sich gestern am Telefon von ihm getrennt. Sie ist in New York und er sagte mir, dass er auf dem Weg dorthin sei. Die Polizei findet das tote Baby im gemeinsamen Haus von Katie und Steven. Am nächsten Tag wird auch die Leiche von Steven Pleddle, der sich selbst hingerichtet hat, von der Polizei entdeckt. Alyssa gibt ihrem 42-jährigen Ex-Mann die alleinige Schuld und beharrt darauf, dass er Katie einer Gehirnwäsche unterzogen und sie verführt hat, nachdem sie in die eheliche Wohnung in Henrico gezogen war. Alyssa sagt, es gibt keine Worte, um das Gefühl des Verrats und des Ekels zu beschreiben, das ich gegenüber ihm empfinde. Ich habe 18 lange Jahre darauf gewartet, eine Beziehung zu meiner Tochter zu haben, und er hat sie völlig zerstört. Ja, ja. Raffi, kurze und nicht schmerzlose, sondern schmerzvolle Geschichte.
Mhm.
Ist schon krass, oder?
Ja, das Ende ist halt wirklich tragisch, ne? Ich habe zwischendurch echt noch geschmunzelt und nur den Kopf geschüttelt, weil das wirklich twisted ist. Aber dass der dann ja, die ganzen Leute umbringt, ist halt wirklich, wirklich schlimm auch.
Die Geschichte ist halt von Anfang an, geht der Typ mir auf den Senkel. Erstmals groomt er die 15-jährige Alyssa, ja, damit fängt es ja schon an in der Geschichte, ne? Mhm. Also der hat ja quasi da, gut, es war nicht seine Tochter, das ist schon mal gut, aber er hat ja da auch, ne, glaube ich, schon das ausgenutzt, wie jung sie war. So. Und eigentlich war Alyssa ja diejenige, die eine erwachsene Entscheidung getroffen hat und gesagt hat, okay, ich gebe mein Kind jetzt hier raus. Das war eine Entscheidung, die von Alyssa kam, die Denise, also die Katie, wie sie jetzt aktuell heißt, quasi hieß, da rauszuholen. Ne? Und ja, ich habe auch ganz viel gelesen, dass dann viele gesagt haben, aber ist ja schuld. Die hat dann nochmal mit dem zwei Kinder bekommen. Und ihr kennt ja unsere Einstellung dazu, dass das nicht so einfach ist zu sagen, die hätte ja einfach gehen können. sondern dass ich den auch schon so einschätze, was sie auch erzählt mit Wutausbrüchen und auf Eierschein gelaufen, dass das ja so ein Narzisstentyp vielleicht wieder sein könnte, Psychopath, der gut Leute mit Leuten reden kann, ist jetzt eine Vermutung.
Scheint ja auch ein absoluter Kontrollfreak zu sein.
Mega, mega. Und was ich aber halt so krass finde, ist, du hast es, glaube ich, gemerkt, als wir uns die Fotos angeguckt haben, der Umgang der Familie so.
Ey, das ist so kaputt. Das ist für mich das Krankeste daran.
An der Geschichte, ne? Ich finde nämlich auch, ja.
Also wenn ich jetzt die Adoptiveltern wäre, ne?
Ja.
Ich würde, also.
Also du musst es dir ja mal reinziehen. Du adoptierst ein Kind aus einer Familie, wo der Vater dieses Kind im Kühlschrank gelagert hat. So, dann erlaubst du es deinem Adoptivkind, ich meine, was willst du machen, die war ja 18, kann die auch selbst entscheiden, kannst du auch nichts dagegen machen, den Kontakt, ne, auf, dahin aufzunehmen.
Ja.
Und dann sagt dein Adoptivkind dir, jo, ich finde meinen Vater jetzt aber auch gut und mein Vater findet auch mich gut. Wobei ich wirklich sagen muss, dass ich die Schuld auch wirklich bei dem Steven sehe.
Naja.
Naja,
der ist ja schon alt genug, um zu wissen.
Ja, aber wir waren nicht oder? Dabei. Ja, klar, wir waren nicht dabei, wie er mit ihr umgegangen ist. Aber eigentlich ist er ja in einer Position, ich glaube, er konnte das halt gut ausnutzen.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Wobei man auch sagen muss, dass viele sagen, wenn man nicht miteinander aufgewachsen ist, dass Inzucht eigentlich nicht auftritt oder selten auftritt, wenn man mit einer Person im Kindesalter aufgewachsen ist,
ja.
Dass dann sowas Natürliches quasi dazwischen steht. Dazu kommen wir aber gleich nochmal. Das hatten die beiden ja auch tatsächlich nicht. Aber es ist halt schon verrückt. Und dann die Hochzeitsbilder halt und auch seine Mutter, dass die auch nicht mal gesagt hat, hör mal, Steven, vielleicht eher nicht machen.
Ja. Das ist schon.
Mutter wurde auch beschrieben, die Grace, dass sie gar keine Handhabe gegen ihn hatte, deswegen auch, als er ihr das Kind weggenommen hat.
Ja, also da verstehe ich halt nicht, wieso ruft sie da nicht direkt die Polizei?
Na, das wurde in der Doku, die ich geguckt habe, so beschrieben, dass sie quasi wirklich nicht damit gerechnet hat, dass er das wirklich macht und erstmal sich selbst auf die Suche begeben wollte, bevor sie quasi, ja, einen Aufstand macht. Aber falsche Entscheidung auf jeden Fall gewesen.
Ja, also sorry, da der gesunde Menschenverstand wäre doch dann rauszufinden, die Nummer von der Katie rauszufinden und die anzurufen und zu sagen, ja. Der kommt jetzt zu dir. Und der hat mir das und das gesagt.
Ja, hat es aber nicht gemacht, ne?
Nö.
Ich würde gerne mit dir ein bisschen über das Thema, was heißt gerne, aber ist ja eigentlich ein interessantes Thema, Inzest reden.
Ja.
Was fällt dir spontan zum Thema Inzest ein?
Erbkrankheiten.
Ja. Mir fällt spontan zum Thema ein Game of Thrones.
Okay. Königshäuser allgemein.
Ja. Saarland. Sorry, Raffi. Wenn Inyaki die Folge hört, dann freut er sich. Ja, man sagt über die Saarländer, der Stammbaum wäre ein Kreis. Aber egal, sorry, wir hören jetzt auf, Quatsch zu machen. Ich lese dir mal ein paar Sachen vor, die ich so rausgefunden habe und dann kannst du immer dich quasi mit einklinken. Ja?
Ja.
Inzest ist lateinisch incestus und bedeutet unkeusch oder auch veraltet Blutschande und bezeichnet den Geschlechtsverkehr zwischen eng blutsverwandten Menschen. In seiner stärksten Ausprägung ist Inzest die Paarung eines Elternteils mit seinem leiblichen Kind, wie hier, beispielsweise bei Fällen von sexualisierter Gewalt von Kindern in der Familie. Auch die einvernehmliche sexuelle Beziehung zwischen erwachsenen Geschwistern wird von den Rechtsbestimmungen mehrerer Länder als strafbar Inzest eingestuft, so auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Inzest ist thematisch überlappend mit, aber zu unterscheiden von Inzucht beim Menschen, der Fortpflanzung unter Blutsverwandlung mit einhergehendem Ahnenverlust. Diese wurde vor allem früher im Rahmen der verbreiteten Verwandtenheiraten im europäischen Hochadel in abgelegenen ländlichen Gegenden oder in Auslandsgemeinschaften praktiziert und birgte gesundheitliche Risiken. Das ist das, was du eben meintest, ne?
Jawohl.
Dass man das früher gemacht hat, um quasi dem Ahnenverlust vorzubeugen, ne?
Richtig.
Ja.
Beziehungsweise beim Adel, wenn es halt keine sozusagen passenden Ehepartner oder Ehepartnerin gab, hat man die halt dann an Familienangehörige verheiratet, die eigenen Kinder.
Gut, man muss das nehmen, was man kriegen kann, haben die sich halt wahrscheinlich gedacht. Ja, Inzestverbote richten sich in allen Kulturen nach der Nähe und dem Grad der Verwandtschaft, unterscheiden sich aber in der Grenzziehung. Soziale Gruppen, Gesellschaft und vor allem Religion haben sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was ein zu verbietender Inzest ist oder welcher Inzest von den Mitgliedern gewünscht oder sogar gefördert wird. Inzestgebote. Die Strafbarkeit von Inzest wird unter anderem medizinisch und genetisch begründet. Das hast du ja schon eben gesagt mit den Erbkrankheiten.
Ja.
Diese Begründung bezieht sich ausschließlich auf das Risiko, dass beim Geschlechtsverkehr unter nahen Verwandten, ja, wenn ein Kind gezeugt wird quasi.
Da gibt es dieses, also unter Adelsgeschlecht, dann ist das halt wirklich gut untersucht und verstanden. Gibt es dieses eine, diese eine Linie, ich weiß aber nicht mehr, welches das ist, wo die ganz, ganz viele Männer die Bluterkrankheit hatten.
Ja, ja, ja.
Genau.
Es dann, gibt auch so eine Fotostrecke aus so Adelshäusern, wo ja, ja, da relativ viel.
Das wäre das Nächste, was ich gesagt habe. Es gibt noch ein weiteres, ich weiß nicht, ob das das gleiche ist oder ein anderes Adelsgeschlecht. Da gibt es Porträts und die Männer haben alle so ein, ja, schon so ein deformiertes Kinn. Also das Kinn sieht nicht aus wie so ein normales Kinn bei einem Menschen, sondern das ist so ganz schwulstig aufgedunsen. Und da vermutet man, dass das auch durch inzestuöse Beziehungen.
Ja, also die Chance oder so das Risiko ist quasi ja um Vielfaches erhöht, dass dann quasi Erbkrankheiten daraus entstehen. Ich meine, bei hier war manchmal ist halt auch einfach, dann hast du halt Glück, passiert nichts, ne?
Ja, zum Glück, aber.
Ja. In einigen Staaten ist Inzest strafbar, habe ich ja schon gesagt. So ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz nur der Vaginalverkehr strafbar. In Liechtenstein dagegen auch Oral- und Analverkehr sowie, Moment, ich muss weiter scrollen, gleichgeschlechtlicher Verkehr. Willst du dazu was sagen?
Finde ich erstmal komisch. Also da geht es in Deutschland, deutsche Gesetzgebung sagt quasi, ihr dürft keine Kinder machen miteinander.
Ich würde sagen, ja.
So, wenn jetzt aber zwei Geschwister meinen, sie müssten miteinander Sex haben, dann dürfen die sich anderweitig vergnügen miteinander, solange sie nicht Kinder.
Ich glaube, es geht Kinder wirklich zeugen. Nur darum, genau, ja.
Aha. Das hätte ich nicht gedacht.
Ja, das war bei mir auch so ein Moment.
Ich dachte, jetzt fühle ich mich irgendwie ungut.
Ich lese mal weiter, ja. In Frankreich wurde die Strafbarkeit von Inzest mit dem, so ich kann überhaupt kein Französisch, Code Pénal Français von 1810 abgeschafft. Aber Inzest mit genötigten Minderjährigen 2010 wieder als Straftatbestand eingeführt, was ja auch wirklich richtig so ist.
Ja.
Viel zu spät, 2010 erst, Jesus.
Vergewaltigung von Frauen in der Ehe wurde erst in den Ende der 90er in Deutschland abgeschafft. Und ja. Der Herr Merz hat
wollte ich gerade sagen, ich wollte gerade random über Merz ragen. Komm hier, Fistbump. Okay. Verschiedene Länder, die das französische Rechtssystem als Vorbild genommen haben, stellen Inzest nicht unter Strafe. So, jetzt kannst du zuhören. Die Niederlande, Portugal, Türkei, Japan, Argentinien, Brasilien und einige andere lateinamerikanische Staaten.
Mhm.
Jetzt erzähle ich dir, wie die Rechtslage dazu in Deutschland genau ist.
Okay, schieß los.
Inzest zwischen in gerader Linie Verwandten, also Eltern, Großeltern, Urgroßeltern und deren Kinder, Enkel, Urenkel, sowie zwischen Voll- und Halbgeschwistern ist strafbar. Abkömmlinge und Geschwister werden nicht bestraft, wenn sie zur Tatzeit jünger als 18 Jahre waren. Mhm. Es bleiben aber etwa Anstiftung und Beihilfe dazu strafbar. Ein Gericht, das mit einem Inzestfall entsprechend nach § 173 Strafgesetzbuch betraut ist, kann allerdings wie bei jedem Vergehen das Verfahren bei geringer Schuld einstellen. Der Tatbestand kann dann noch verwirklicht werden, wenn das Verwandtschaftsverhältnis im Sinne des bürgerlichen Rechts durch Adoption erloschen ist. Versteht man das?
Sag nochmal.
Der Tatbestand kann dann noch verwirklicht werden.
Ach so.
Wenn das Verwandtschaftsverhältnis im Sinne des bürgerlichen Rechts durch Adoption erloschen ist.
Genau wie in dem Fall, ja.
Genau.
Ja, okay.
Paragraph 173 Strafgesetzbuch stellt nur den vaginalen Beischlaf zwischen engen Verwandten unter Strafe. Andere sexuelle Praktiken sind straffrei, haben wir ja gerade schon gesagt. Seit Mitte der 1970er Jahre liegen die Verurteilungen auf konstant niedrigem Niveau. In den Jahren 2007 bis 2012 gab es jährlich 8 bis 12 Verurteilungen zu diesem Tatbestand. Die Strafbarkeit von inzestuellen Handlungen ist gesellschaftlich umstritten. Unter anderem kritisierte der Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, Winfried Hassemer 2008 in einem Sondervotum zu der Entscheidung seines Senates über die Verfassungsmäßigkeit des Inzestverbots die Strafbarkeit des Geschwisterinzests als unverhältnismäßig. Auch gäbe es für das Gesetz keine widerspruchsfreie Begründung. Ja?
Okay.
Geht aber noch weiter. Und eine aktuelle Debatte habe ich mal rausgesucht. Ja, also das Aktuellste, was ich quasi dazu finden konnte. In neuerer Zeit wird verschiedentlich argumentiert, dass das Inzestverbot im Prinzip überflüssig sei, da das Rechtsgut der sexuellen Selbstbestimmung höher zu werten sei als die genetisch bedingten Risiken für den aus Inzest möglicherweise resultierenden Nachwuchs. Zudem sei das Ziel eines solchen Verbots unklar, da die Verhütung potenziell erbkranken Nachwuchses kein Ziel des Staates sei. Außerdem wird vorgebracht, am Anfang einer Intervention sollten sozialpädagogische Bemühungen um das Wohl der Beteiligten stehen. Wo diese keine Wirkung zeigten, ließen sich bestehende Konflikte fachkundiger von Familien- oder Vormundschaftsgerichten lösen. Der ehemalige rechtspolitische Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion, Jerzy Montag heißt er so, sagte 2012, die strafrechtliche Verfolgung von Beischlaf unter Verwandten und Geschwistern sei ein Anachronismus und moralische Tabus dürften nicht mit dem Strafrecht durchgesetzt werden. Auch die Piratenpartei setzte sich 2012 für die Abschaffung des Inzestverbotes ein. Im September 2014 empfahl der Deutsche Ethikrat, mehrheitlich den Geschwisterinzest zu entkriminalisieren und abzuschaffen. Das Grundrecht der erwachsenen Geschwister auf sexuelle Selbstbestimmung sei stärker zu gewichten als das abstrakte Schutzgut Familie. So, das ist doch mal, das finde ich jetzt mal, ist mal sowas, wo man sagt, da können wir gerne, da könnt ihr gerne auch mal unter unserem Beitrag zu debattieren. Oder wie man im Saarland sagt, disputieren.
Ja. Also man muss jetzt hier, glaube ich, auch sehr stark unterscheiden. Da sprechen gerade Juristen viel auch miteinander. Mhm. Also immer, wenn es darum geht, irgendwelche Rechte über andere Rechte zu stellen, das sind halt juristische Vorgänge auch. Weil es geht halt vor Gericht ja immer darum, wann kann ich jemanden verurteilen, wann ist was strafbar. Und wird die Strafbarkeit ja gewissermaßen auch eingeschränkt. Also zum Beispiel bei Notwehr ist das ja genauso. Das eigene, das Recht auf körperliche Unversehrtheit geht in dem Moment über das Verbot, jemand anderem Leid zuzufügen.
Genau.
Und hier ist das ja genauso. Deswegen ist das, da finde ich es immer schwierig, dann so eigene Moralvorstellungen damit einzubringen, weil so argumentiert, so wird dann nicht argumentiert. Zumindest nicht ausschließlich. Ich kann das durchaus verstehen, solange das einvernehmlich unter Erwachsenen passiert.
Ja.
Wo soll ich mich da einmischen? Natürlich finde ich das nicht geil, wenn die Kinder zusammen machen. Und da bin ich, das jetzt einfach meine persönliche Meinung, da finde ich schon, sollte der Staat eingreifen und sagen, nee, das darf nicht sein und da wird jemand bestraft.
Gut, dann hast du
aber
natürlich.
Aber das per se zu verbieten, weiß ich nicht.
Da hast du natürlich auch wieder die Debatte, dass es darum geht, Menschen mit Behinderungen. Das ist, wird dann auch ganz oft als
habe ich
Thema,
eben auch schon dran gedacht, ja.
Ne, dass dann sagt, ja, ist das dann unwertes Leben oder was? Oder ja, warum ja. Wird das unterbunden? Ja, ist ein Thema. Ich denke mal, da würde ich mich jetzt auch zu weit aus dem Fenster lehnen, da meine eigene persönliche Meinung. Ich habe irgendwie auch, ich kann irgendwie jeden Part so anteilig verstehen. Ich könnte mich auf nichts festlegen da irgendwie. Ich kann alle Seiten irgendwie verstehen.
Jetzt ist es ja doch aber auch so, dass das relativ selten vorkommt.
Ja, ne? Genau. Was ich ja eben schon gesagt habe, das ist so einfach auch was, was quasi natürlich meistens gar nicht passiert. Vor allem, wenn Leute miteinander aufgewachsen sind. Allerdings muss man natürlich sagen, und das sieht auch Elisabeth Winkelmeier-Becker als rechtspolitische Sprecherin der Unionsfraktion im Bundestag so, die sagt nämlich, sie hält eine Abschaffung für ein falsches Signal. Eine Entkriminalisierung laufe dem Schutz der unbeeinträchtigten Entwicklung von Kindern in ihren Familien zuwider. Mhm. In fast allen Fällen gehe Inzest mit der Abhängigkeit eines Partners und äußerst schwierigen Familienverhältnissen einher.
Ja, das dachte ich mir eben auch. Also wann kommt das schon mal vor, dass Inzest so passiert, wie er bei Game of Thrones jetzt passiert?
Ja.
Also das ist ja quasi so das Beispiel, was man dann sagen würde, das will man entkriminalisieren. Aber doch deutlich häufiger kommt es zu sexuellem Kontakt unter Familienangehörigen in einem Missbrauchskontext.
Genau. Und da steht oder? Ja dann, ja, würde ich auch sagen, da steht ja dann halt auch die einfach die sexualisierte Gewalt im Vordergrund.
Ja.
Ich habe, das war noch vor meiner True-Crime-Karriere, wollte ich gerade sagen, habe dann gemerkt, wie dumm sich das anhört, eine Doku gesehen, ich glaube, das war auf Stern TV, ich google das gerade mal nebenher. Das war, glaube ich, eine Frau, die mit ihrem Onkel quasi
ich hab,
sich in ihren Onkel verliebt hat.
Ich habe mal einen Artikel gelesen, oh, das ist Jahre her. Da ging es um Cousin und Cousine, die sind getrennt voneinander aufgewachsen. Ich glaube, sie in Paris, er in Deutschland. Und die haben sich irgendwann bei einem Familienfest wiedergesehen, als die beide schon erwachsen waren, haben sich einander verliebt. Jetzt ist Cousin und Cousine nicht verboten, aber durchaus mit einem gewissen Stigma behaftet. Und da war das genau so ein Fall. Die sind nicht zusammen aufgewachsen und haben sich quasi einfach als gleichberechtigte Erwachsene getroffen.
Ja, ach, schwierig, ne? Ich habe mir das auch mal vorgestellt. Ich bin ja so ein Mensch, bei mir spielt sich alles in meinem Kopf ab, weiß ich nicht. Ich würde jetzt meinen Onkel gar nicht kennen und würde den irgendwo. Es ist jetzt weird, Raffi, ja, kräuselst du die Lippen, aber denk mal drüber nach. Ich glaube nicht, dass niemand kann sagen, mir würde das nicht passieren, wenn ich die Person nicht kennen würde. Ich kenne ja, Gott sei Dank, meine ganze Familie und also wird jetzt auch, also das, nee, finde ich ein bisschen eklig auch. Und das ist halt dieser normale Ekel, glaube ich, halt auch das, ja, was einen davon abhält. Kurz, ich habe die Doku gefunden, das ist die Familie Tim. Die Onkel und Nichte mit Drillingen bei Familie Tim ist fast nichts normal, heißt die Reportage.
Jo.
Gibt's aber super viele Dokus hier. Kindesmissbrauch in der Familie, Inzest und seine Folgen, Inzest, verbotene Liebe unter Geschwistern von Die Frage. Und darunter kommt dann auch noch Josef Ritzel, eine Doku.
Ja, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Nee, stimmt, das ist eigentlich das, was relativ, ja, aber da ist ja auch wieder die Gewalt im Vordergrund.
Ja,
ich denke da irgendwie also nie an, ja klar ist das Inzest, aber für mich ist das halt einfach, also ist da die Gewalt wirklich im Vordergrund einfach.
Ja, ja, ist es auch.
Aber klar, es ist Inzest passiert, der hat doch auch Kinder gezeugt, ne?
Ja, ja, der hat die alle im Keller eingesperrt und so. Ganz schlimm.
Oh, ich habe das irgendwie, ich war da super jung, als das passiert ist. Ich irgendwie, nee, der Typ, der sieht so fies aus, ich kann mir das nicht angucken.
Ich weiß gar nicht, ob der noch lebt.
Ich glaube,
der war ja doch auch relativ alt, als sie den dann eingebuchtet haben.
Aber Josef Ritzel ist nicht, nee, Josef Ritzel hat ja seine eigenen Töchter quasi eingesperrt, ne?
Mhm.
Und Natascha Campos, die wurde entführt, ne? Ich verwechsel das irgendwie immer, ich weiß auch nicht warum. Ja, ich würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wie ihr das seht, was ihr von dieser Debatte haltet. Ich finde, da kann man super lange drüber diskutieren. Und ja, ich finde, jetzt geht's einfach mit unseren Kategorien weiter. Mit welcher Kategorie fangen wir an, damit unsere Lachmuskeln jetzt mal in Stimmung kommen?
Ach, sag mal, du meintest letzte Woche, vor 2 Wochen, du willst ein Guilty Pleasure sagen. Und ich habe dich abgewürgt, weil ich meinte, heb's dir auf.
Okay, ich habe sogar eins.
Guilty Pleasure.
Guilty Pleasure ist mal wieder etwas zum Essen. Ihr nehmt Kartoffelbrei.
Guilty Pleasure.
Der muss noch so leichtstückig mit Kartoffeln sein.
Guilty Pleasure.
Raffi, Alter. Dann macht ihr den euch auf einen Teller. Lass es sein, Raffi.
Guilty Pleasure.
Und macht mit der Gabel da wie so kleine Felder rein, als ob ihr so ein kleiner Traktor wärt und so eine kleine Kuhle. Dann macht ihr euch dazu Gurkensalat mit Salathütengewürz, of course. Richtig gut Essig und Öl reinhauen. Und in diese Kuhle des Kartoffelbreis schüttet ihr am Ende, wenn ihr den Gurkensalat aufgegessen habt, den Rest von der Salatsoße rein. Und das ist so geil. Trinkt das dann und schlürft das und esst das. Das ist richtig geil. Kartoffelbrei mit Salat, Soßenresten.
Guilty Pleasure.
Aber hast du das auch als Kind gemacht, dass du so in deinem Kartoffelbrei und deinem Spinat so, dass du gedacht hast, du wärst auf dem Acker und müsstest jetzt damit.
Ja, das habe ich auch gemacht. Ja, ja, das habe ich auch gemacht.
Ich glaube, jedes Kind hat das gemacht, so mit der Gabel.
Mit der Gabel,
dann
sah das aus wie auf dem Acker.
Genau. Ich glaube, das hat jeder gemacht. Ja, hast du auch ein Guilty Pleasure?
Ich versuche. Das wäre jetzt auch das gewesen, was ich gesagt hätte. Das teilen wir uns definitiv. Ah, die Rahm-Maggi-Soße habe ich schon mal erzählt, oder?
Dass du Butter mit Maggi auf dem Brot isst?
Nee. Also so ein saarländisches Gericht sind Geheirate, heißt die, oder Knittele, ist fast das Gleiche. Knittele sind einfach so, man macht einen Teig aus, es kommt da alles rein, Milch.
Nee, ich glaube nur Eier, Wasser und Mehl.
Wassermehl? Keine Ahnung, ich weiß es nicht genau. Dann macht man so einen Teig und dann macht man kochendes Wasser und gibt dann so kleine Klöpschen von dem Teig da rein. Das
sind saarländische Spätzle, aber don't tell him.
Ja, aber ja viel, viel größer.
Ja, es sind eigentlich so Teigklumpen.
Das ist halt unspektakulär, aber halt so typisches gutbürgerliches Essen. Und dann gibt es dazu Bratkartoffeln. Genau, und dann...
Was gibt's noch dazu?
Ach so, Apfelmus.
Und was gibt's noch dazu?
Ach so, und bei uns zu Hause gab es immer so kleine angebratene Brotkrumpen dazu.
Das heißt, es gibt Teig, Brot, Kartoffeln, aber das reicht noch nicht. Wir wollen nämlich noch fetter werden. Was gibt es noch dazu? Und
was wir dann immer gemacht haben zu Hause.
Also Apfelmus war auch noch dabei.
Apfelmus, was wir dann zu Hause gemacht haben, ist so ein Schuss Rahm darüber, also Sahne und Maggi. Und ergibt das so eine Sahne-Maggi-Soße.
Gut, Raphael, wie kann das nicht schmecken? Das ist halt Zucker-Apfelmus. Es ist Fett mit Kohlenhydraten. Wenn geil. Es ist wirklich geil.
Also im Winter, wenn Oma das gemacht hat, im Winter, geil.
Ihr müsst es wirklich ausprobieren.
Das darf man halt nicht im Sommer essen.
Nee, das kann man auch nicht im Sommer essen. Das kann man, also nee.
Ja, aber das war halt das, was die Leute früher halt hatten.
Ajo.
Ja, Kartoffeln gab's, Mehl gab's, Äpfel gab's. Hatte man halt.
Es ist wirklich sehr, sehr lecker. Ich finde, wir sollten mal ein Live-Kochen machen, Raffi, wo du uns das kochst. Wenn ihr darauf Lust habt, sagt uns das bitte. Mhm. Das wird aber sehr uninfluencer-mäßig. Das sage ich euch direkt.
Nicht so wie der sexy Koch, den du da letztens mir gezeigt hast.
Ja, das ist, ich habe auf Instagram so einen Typen gesehen, wie heißt der? Laurence oder so?
Laurence.
Und der backt halt saugeile Sachen, so Eclair und so.
Aber es bangt den Teig.
Es bangt den Teig und spuckt den Teig am Ende auch an. Und die Girls gehen, manche Jungs auch da, glaube ich, habe aber meistens nur Frauen gesehen, gehen berserk. Das Essen sieht halt saugeil aus. Raffi, ich hätte sogar dieses Mal
und der hat einen schönen Bizeps, hast du gesagt.
Ja, darf man ja, das wird man ja wohl noch sagen dürfen über die Männers. Man darf ja heute gar nichts mehr sagen. Ja, sorry. Ich packe meinen Allmann Hans-Dieter wieder ein. Ich habe nämlich noch eine
Overrated, underrated.
Habe ich das richtig gesungen, Raffi?
Ja.
Kategorie. Und zwar Overrated Smalltalk auf der Straße.
Findest du, wer rated das denn hoch?
Ja, so, ach, und dann haben wir so ein bisschen geschnackt so und dann haben wir so ein bisschen geredet. Nee, und ich stehe da halt immer nur und denke, bitte lieber Gott, weißt du, was daran overrated ist? Weil du das mit Leuten machst, die du zwar kennst, also die kennst du nicht so gut, dass du dich mit ihnen treffen würdest, aber die kennst du auch nicht so gut, um ihnen nicht Hallo zu sagen. Und dann ist das immer so ein weirdes Gefühl, ach, hi.
Ja, aber da geht es darum, so soziale Kontakte im größeren Umfeld zu pflegen. Das ist mega wichtig.
Boah, nee, warum ist das... Ich habe meine Freunde und dann lass mich in Ruhe.
Nee. Da bist du anders sozialisiert als ich.
Ja, ich glaube, ich stehe dann halt auch immer daneben, wenn wir dann halt Leute treffen, mit denen man halt, die man halt irgendwoher kennt, aber halt nicht so gut kennt.
Ja, aber jetzt stell dir vor, du willst hier irgendwas in der Wohnung machen. Zum Beispiel, du willst einen Tisch bauen.
Ja.
So, du kannst das aber nicht selber und einen Tisch zu kaufen ist dir irgendwie zu doof.
Ja, ich weiß, Netzwerk.
Und dann, der und der ist doch Schreiner.
Ja.
Du
bist aber auch so ein Dorfboy.
Frag den doch mal. Und dann stellt sich aber raus, du hast seiner Frau vor 2 Wochen auf der Straße
nicht Hallo gesagt.
Oh, ja. Der Tisch ist halt, kannst halt vergessen.
Also Raffi, tatsächlich brauchen wir einen neuen Tisch. Dann sag mal, wen du bitte kennst.
Tischler? Ich kenne eine Tischlerin, aber die wohnt in Bayern.
Ja, super. Ja, wenn ihr einen Tischler kennt, der uns einen Tisch oder sponsert eine Tischlerin,
uns Tisch.
Die uns einen Tisch... Ja, das wäre eigentlich geil. Wir geben dann demjenigen, der uns einen Tisch oder die uns einen Tisch tischlert, eine Spezialfolge nur privat. Die kriegt privat eine Folge von uns gesendet.
Ja.
Ich glaube, das ist es denen nicht wert.
Wir schicken euch einen Auftragskiller vorbei, dann habt ihr True Crime at home.
Wow, Raffi. Gut,
das habe ich verraten, scheiße.
Super. Wir sagen nur noch
Schilva. Sagt der Killer dann auch.